Guten Abend. Erinnern Sie sich noch daran, ob Sie als Kind Taschengeld bekommen haben? Und wenn ja, wie viel und wann? Bei mir in der Schule gab es da ganz unterschiedliche Regelungen. Manche Klassenkameraden haben jede Woche Geld bekommen, manche für eine 1 viel Geld, für eine 4 fast gar nichts. Und wieder andere mussten bei Strafen an ihr Erspartes dran. Eine richtige kleine Geldwirtschaft zwischen Eltern und Kindern war das. Taschengeld. Wie viel, wann und wozu, das ist unser Thema in der nächsten halben Stunde. Bei mir zu Hause, da gab es gar kein Taschengeld. Warum? Erkläre ich nach dem ersten Song von Puss in Boots. Ein Trio aus Brooklyn, rund um die berühmte Singer-Songwriterin Nora Jones. Puss in Boots mit Always. Moving kinda slow. Gone but I don't go. Somehow I'm still here. As I disappear, say you talk. Say you walk. Maybe I'll come around. Leave without a sound. Know you follow me. You hate to set me free. Say you talk. Say you walk. Always gets me high. Always gets me home. It always makes me smile when it gets me all alone. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Why do I blame you? Just doing what you do. You make me sick, you make me sound. Feed me whiskey till I'm drowned. When you get me lost, I found. I miss you most when you're around. Say you talk. Say you walk. It always gets me high. Always gets me home. Always makes me smile when it gets me all alone. Always takes me out. Always sends me home. Always makes me cry when I'm always all alone. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Taschengeld? Bei mir zu Hause gab sowas nicht. Wir Kinder wussten, wo unsere Eltern ihr Geld lagerten und durften uns immer so viel nehmen, wie wir wollten. Klingt ganz schön gefährlich, war im Endeffekt aber, muss ich sagen, ziemlich genial. Denn dieses Vertrauen führte bei uns Kindern dazu, dass wir unheimlich knausrig mit dem Geld umgegangen sind. Denn es gehörte ja uns allen, also mehr für mich bedeutete auch immer weniger für die anderen. Das war allerdings, muss ich dazu sagen, in den 90er Jahren. Da ging es bei mir um einen 10-Euro-Schein für neue Pokémon-Karten. Und nicht wie heute um Kreditkarten oder PayPal-Daten, um auf Handys oder in Computerspielen coole Gadgets kaufen zu können. Heiner Kiesel über bares und digitales Taschengeld.
1,96 €. Ich habe mein Geld schon vorhin ausgegeben.
Also ich habe circa 19 Euro.
Kleine Beträge, aber sie läppern sich zusammen. Nach einer Jugendstudie haben Kinder und Jugendliche in Deutschland rund 3 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Wichtigste Einnahmequelle dabei das Taschengeld. Etwa 1 Milliarde. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Meine Kinder kriegen es natürlich auch.
Ich bin Juli und bin 14 Jahre alt.
Ich bin Otto und bin 11 Jahre alt.
Taschengeld gibt den Kindern und Jugendlichen ein Gefühl der Unabhängigkeit.
Also wir können selber darüber bestimmen, was wir jetzt kaufen wollen. Wir können selber darüber bestimmen. Wir müssen jetzt nicht irgendwie unsere Eltern fragen oder so.
Weil wenn wir jedes Mal fragen würden, dann würden sie irgendwann auch mal keine Lust haben, uns was zu kaufen.
Das entlastet uns Eltern natürlich, aber wir bekommen vor allem das Gefühl, etwas dafür zu tun, dass unsere Kinder auf die harte Realität des Marktes vorbereitet werden. Statistiken zeigen, dass anfangs der größte Teil des Taschengeldes für Süßigkeiten ausgegeben wird. Aber die Kinder lernen dazu. Da freut sich der Erziehungsberechtigte.
Ich weiß noch, dass Otto und ich uns früher immer viel mehr Süßigkeiten und so gekauft haben.
Und richtige Sachen kaufen.
Wenn man was wirklich möchte, dass man darauf auch mal spart oder so.
Gelderziehung nennen das die Pädagogen. Da lässt sich mit kleinem Geld schon mal durchspielen, wie das den Rest des Lebens so läuft. Haushalten und planen. Die Diskussion über die Höhe des Taschengeldes trainiert für Gehaltsverhandlungen. So lernen die Heranwachsenden, über ihre finanziellen Mittel nachzudenken und zu kommunizieren, sagt Ursula Winkelhofer vom Deutschen Jugendinstitut in München.
Grundsätzlich so mit dem Thema Geld und Geld ausgeben, Geld sparen, einfach im Gespräch zu sein miteinander, das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt, zu lernen, ich kann das alles ein bisschen bewusst mir überlegen, ich kann es steuern. Ich kann bewusst mit Geld umgehen. Das ist schon der erste Schritt.
Damit der Umgang mit dem Geld möglichst stressfrei erlernt wird, rät die Pädagogin davon ab, das Taschengeld selbst als Erziehungsmittel einzusetzen. Kürzen als Strafe, erhöhen als Belohnung oder sonst Bedingungen an die Auszahlung zu knüpfen. Vielleicht ein unterschwelliger Nebeneffekt. Bei den Kleinen verwurzelt sich das Vertrauen darauf, dass man in einem stabilen und sicheren System wirtschaftet, dass es ein sicheres Einkommen gibt.
Kann man so sehen, ja, das ist richtig.
Die Idee mit der Gelderziehung durch Taschengeld ist Anfang des letzten Jahrhunderts in den USA aufgekommen. Die einflussreiche New Yorker Erziehungsberaterin Sidonie Grünberg riet schon 1912 dazu, Kindern so früh wie möglich eigenes Geld zu geben, damit sie lernen, eigene Entscheidungen damit zu treffen.
Historisch gesehen muss man ja auch sehen, dass es lange Zeit Kinderarbeit gab, die dann auch erst im 19. Jahrhundert zunehmend verboten wurde, bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hinein. Wodurch dann die Kinder aus den unteren Schichten dann plötzlich völlig mittellos waren sozusagen. Die Kinder der gehobenen Schichten hatten, war es lange Zeit nicht üblich, ihnen Geld zur eigenen Verfügung zu stellen.
In den 60er Jahren haben sich dann auch Pädagogen in Deutschland intensiver mit den Möglichkeiten des Taschengeldes beschäftigt, beschreibt Winkelhofer. In den Empfehlungen der kommunalen Jugendämter sieht man, dass die Kinder damals vor allem lernen sollten, sich zu kontrollieren. Heute steht eher das Verwirklichen von Wünschen im Vordergrund.
Vielleicht ist noch zu ergänzen, dass die Debatte zur Gelderziehung so in den Jahren ab 2000 auch nochmal sich intensiviert hat, da man festgestellt hat, dass gerade junge Leute, also junge Erwachsene, relativ gesehen häufiger Gefahr laufen, zu viele Schulden aufzubauen und sich auch direkt zu überschulden.
Nach 6 Jahrzehnten Taschengeld im Dienst der Erziehung ist das natürlich keine so gute Bilanz, dass sich die Bürger immer stärker verschulden. Aber vielleicht wäre das ohne Taschengeld noch viel schlimmer. Da fehlt Forschung. Es klingt ja ganz plausibel, dass man den Umgang mit Geld am besten in der Praxis lernt. In der Gegenwart heißt das, dass die Kinder vielleicht auch lernen sollten, wie das läuft, wenn Bezahlen immer virtueller wird. Das Handy als Geldbörse, die Kinderkreditkarte.
Ich finde es cool, weil man hat halt nicht das ganze Geld in irgendeiner Büchse oder so, im Geldbeutel, im Zimmer liegen, sondern hat einfach eine Karte. Das kann man einfach ins Portemonnaie stecken und dann ja, hat man nicht so einen großen Batzen Geld.
Ich finde, man kann es auch einfach mit Bargeld bezahlen, weil finde ich irgendwie schöner.
Ihre Vorliebe für Münzen und Scheine wird von Marc Urlen geteilt. Der Kommunikationswissenschaftler arbeitet auch am Deutschen Jugendinstitut. Er beobachtet vor allem im Bereich von Apps und Online-Spielen, wie den Heranwachsenden die Kontrolle über das virtuelle Geld verloren geht.
Ich weiß halt nicht, ob dann die Transferleistung erfolgen kann, dass ich sage, Moment mal, was hätte ich mir denn eigentlich für das Geld kaufen können? Ja, also das ist, glaube ich, doch besser, wenn ich das mal materiell in der Hand habe, das Geld, wenn ich tatsächlich die Münzen habe und die ausgebe.
Bei Grundschülern rät Urlen von elektronischem Taschengeld klar ab. Jugendliche könne man da schon eher behutsam heranführen. Ob sie das zu besseren Haushältern macht, bleibt fraglich. Die Finanzwelt ist komplex.
Ich könnte natürlich auch ketzerisch die Frage stellen, ist das denn bei Erwachsenen so viel anders? Sind die eigentlich alle so wahnsinnig kompetent, was das betrifft? Denn mit Geld zu bezahlen ist auch eine Form von Kommunikation. Da brauche ich auch diese kommunikative Kompetenz, das zu verstehen. Und ist nicht inzwischen unsere Welt so abstrakt, dass wir oft auch als Erwachsene das gar nicht mehr begreifen können, was das für Prozesse sind, wohin eigentlich manchmal unser Geld wandert?
Oh ja, darüber können ich und mein Kontostand ein Lied singen. Aber nicht so ein schönes wie das von Jennifer Sousa. Können Eltern ihren Kindern das mit dem Geld am besten beibringen? Eine große Frage, viele mögliche Antworten. Doch warum reden wir hier eigentlich übers Taschengeld? Reicht es nicht, rechnen zu können, um mit Geld sparsam umzugehen? Denn rechnen, das tut jedes Kind ja schon im Matheunterricht. 10 Euro Taschengeld minus 10 Euro für Süßigkeiten ist gleich Nullgeld. Also nichts mehr fürs Sparschwein. Warum Rechnen und der Umgang mit Geld dann doch nicht so einfach ist? Thomas Klug hat darüber mit dem Experimental- und Verhaltensökonom Matthias Sutter gesprochen.
Geduld, Geduld, Geduld.
Da gehen Punkte nach oben, Pfeile nach unten. Es wird in Tastaturen gehämmert, in Telefone geschrien und gleichzeitig wild gestikuliert. Menschen eilen übers Börsenparkett. Im Supermarkt leuchten Zahlen, schreien große Buchstaben, kaufen Sie nur heute so billig. Im Netz nervt der Hinweis, 5 weitere Personen interessieren sich für dieses günstige Angebot. Buchen Sie jetzt. Es geht um Prozentpunkte und Pünktchen, um Geld, um Geschwindigkeit, um Verheißung und die große Zukunft. Und da kommt Matthias Sutter und sagt:
Geduld, Geduld, Geduld.
Ein Begriff wie gemacht fürs Nachschlagen. Die Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen. Und gilt als Tugend. Noch so ein Begriff.
Ein Wirtschaftswissenschaftler beschäftigt sich ganz häufig mit Fragen des Abwägens von Gegenwart und Zukunft. Und das ist das, was wir in der Wissenschaft als Geduld bezeichnen würden.
Aktienhandel in Millisekunden, Kaufentscheidungen blitzschnell. Wo genau ist da Platz für Geduld, fürs Warten?
Ich glaube, das, was Sie beschreiben, trifft vollkommen zu, dass wir in einer Welt leben, in der die Ungeduld fast gepriesen wird, im Sinne von, man muss schnell zugreifen, schnell zum Ziel kommen, möglichst nicht sehr langfristig planen. Das ist das, was wir ständig suggeriert bekommen und auch tatsächlich vorgelebt bekommen. Richtig ist aber, die ganze Forschung zur Bedeutung von Geduld und langfristigen Zielen zu verfolgen, zeigt, dass das die Leute letztlich über lange Sicht erfolgreicher macht. Glücklicher, zufriedener, reicher, gesünder, ja, und noch viele andere positive Dinge.
Zeit darf nicht einfach nur Zeit sein, Zeit ist Geld, lautet der gängige Schlachtruf. Geld und Geschwindigkeit als siamesische Zwillinge. Aber das stimmt gar nicht. Matthias Sutte, Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn, sagt:
In der Volkswirtschaftslehre beispielsweise sind Investitionsentscheidungen nichts anderes als die Frage, verzichtet irgendjemand heute auf Konsum, damit jemand anderer davon haben, Geld verwenden kann, was machen kann und investieren kann, zum Beispiel eine Firma auf eine Wiese setzen, in der die Erträge erst in der Zukunft fließen. Selbiges gilt für ganz viele junge Menschen bei Bildungsentscheidungen. Frage zum Beispiel, bleibt man länger in der Schule, um dann halt besser gebildet zu sein, oder geht man früher von der Schule ab, um schneller Geld verdienen zu können?
Schnell Geld verdienen oder lieber später? Fragen, die sich Schülerinnen und Schüler stellen müssen. Aber wie sollen sie antworten, wenn sie gar nicht so viel wissen über Geld und die Welt, in der es als wichtig angesehen wird? Die Schule scheint für Finanzbildung keine große Hilfe zu sein.
Der Startpunkt für unsere Forschung zu finanzieller Grundbildung, das wir an einigen deutschen Schulen gemacht haben, war die Beobachtung, die weltweit zutrifft, dass insbesondere junge Menschen sich mit ganz vielen finanziellen Konzepten nicht auskennen. Das ist nicht deren Schuld, sondern das ist ganz einfach in unserem Bildungssystem, aber weltweit im Bildungssystem hat das nicht wirklich Bedeutung. Jetzt müssen aber junge Menschen, insbesondere wenn sie dann so jugendlich, später früher junge Erwachsene werden, sehr viele finanzielle Entscheidungen treffen. Ja, zu welchen Konditionen verschulde ich mich für ein Auto, für eine Wohnung? Wie lege ich das bisschen Geld, das ich auf die Seite bringe, sinnvollerweise an? Was mache ich, wenn hohe Inflationsraten sind? Was bedeutet das für meine Kaufkraft?
Jugendliche wissen oft sehr gut, wie und wo sich Geld ausgeben lässt. Sie kommen einfach den Forderungen der Werbung nach.
Wo kann man das kaufen?
Andere Frage ist, wie sieht es mit Ihrer Kaufkraft aus, wenn Sie 2% Inflation haben und 1% Zinsen in einem Jahr? Können Sie sich mit den 100 Euro dann mehr kaufen, real oder weniger? Antwort ist natürlich weniger. Und dann gibt es noch eine dritte Frage, warum Portfolios auf Aktienmärkten weniger Risiko haben, als wenn ich in eine einzelne Aktie investiere beispielsweise.
Die Ergebnisse sind ernüchternd, aber immerhin, Deutschland gehört diesmal zu den Guten, wobei gut nicht wirklich gut ist.
Es zeigt sich, dass weltweit betrachtet die Anzahl der Leute, die diese drei relativ einfachen Fragen korrekt beantworten kann, im Schnitt weit unter 50% liegt. Länder wie Amerika und Deutschland schneiden da noch relativ gut ab, indem die Lösungsraten von 40 bis im Idealfall sogar 60% haben. Aber das ist schon Weltspitze unter Anführungszeichen. Jetzt ist allerdings, wenn die Hälfte der Leute circa selbst solche Fragen nicht beantworten kann, dann muss ich mir nicht mehr Gedanken machen, ob die irgendwas verstehen, was Kaufkraft eigentlich bedeutet und wie die Wertentwicklung von Vermögen aussieht, zum Beispiel wenn die EZB Negativzinsen oder und so weiter letztlich bewirkt.
Die Studien von Matthias Sutter haben immerhin gezeigt, es lässt sich lernen, wie das mit den Zahlen funktioniert und der Tugend des Wartens.
Die Unterrichtseinheiten zum Thema finanzielle Grundbildung haben im Vergleich zu zwei anderen Schulgruppen, die andere Inhalte bekommen haben, hat dazu geführt, dass junge Menschen geduldiger werden im Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft.
In Baden-Württemberg gibt es das Pflichtfach Wirtschaft, allerdings nur dort. In anderen Bundesländern zeigen Bildungspolitiker kein Interesse.
Die Lehrer sind ja natürlich an Lehrpläne gebunden. Die können nicht einfach Sachen erfinden und im Lehrplan aufnehmen, die die Bildungspolitik für nicht passend erachtet. Also da finde ich, darf man nicht den schwarzen Peter an die Lehrer weiterreichen. Aber richtig ist natürlich, wenn sowas in einem Lehrplan verankert würde, kann man das mit mehr oder weniger Engagement unterrichten und mehr oder weniger Bedeutung dem beimessen. Insofern hat natürlich die Vermittlung durch Lehrpersonen dann eine Bedeutung, das ist sicher richtig. Aber ich glaube, in erster Linie verantwortlich ist die Bildungspolitik.
Vielleicht kommen irgendwann auch andere Bundesländer auf die Idee, Wirtschaftswissen vermitteln zu wollen. Bis dahin gilt:
Geduld, Geduld, Geduld.
Wo kann man das kaufen? Wo?
Noch besser als Taschengeld wäre also Wirtschaft als Unterrichtsfach an der Schule. Thomas Klug hat mit dem Verhaltensökonom Matthias Sutter über dessen Forschung gesprochen. Gleich im Zeitfragen-Feature geht es um ein ganz anderes Thema. Da begeben wir uns nämlich auf Spurensuche in das Reich der Fungi, der Pilze. Die, wussten Sie das, nach heutiger Erkenntnis näher mit Tieren als mit Pflanzen verwandt sind? Die Faszination Pilz. Dazu gleich das Zeitfragen-Feature nach dem nächsten Song von The Cat Empire, Call Me Home.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Pilze. Das unsichtbare Potenzial. Ein Feature von Constanze Lehmann.
Ja, was Sie hier sehen, sind Flüssigstickstoff kann. Bei minus 196 Grad werden die Pilze, eigentlich alle Mikroorganismen, gelagert. Wir haben ja 35.000 Bakterienstämme und 15.000 Pilzstämme. Und die werden hier im Dornröschenschlaf gehalten. Die sind metabolisch inaktiv. Das bedeutet, dass die nicht gefüttert werden müssen.
Dr. Kerstin Vogt leitet die Jena Microbial Resource Collection, die Jena Mikroorganismensammlung. Hier werden Pilze gesammelt, sequenziert, erforscht und international ausgetauscht.
Das dampft jetzt hier so schön, weil Stickstoff natürlich die Eigenschaft hat, schwerer als Sauerstoff in der Luft, im Luftgemisch zu sein. Und das sieht immer sehr magisch aus.
Die Sammlung ist eine gemeinsame Einrichtung der Friedrich-Schiller-Universität Jena und des Hans-Knöll-Instituts für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie.
Da muss man dann hier so ein bisschen ins Ungewisse greifen. Wir haben Röhrchen, die sind schon aus den 50er Jahren, 60er Jahren. Und seitdem haben wir sie höchstens mal wieder aufgetaut und mal geguckt, ob alles noch okay ist, ob sie lebensfähig sind. An manche Röhrchen müssen wir natürlich auch jährlich mal ran, weil die sind gerade sehr im Fokus des wissenschaftlichen Interesses.
Zum Beispiel Schimmelpilze. Denn Pilzinfektionen als Auslöser von Sepsis haben in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Aber Pilze können auch heilen. Sie produzieren Naturstoffe, also Biomoleküle, ein Grundstoff für Medikamente. Außerdem, was wären Bäcker, Brauer, Winzer und andere Lebensmittelproduzenten ohne Hefen?
Als die Sammlung noch zu DDR-Zeiten an der Universität betrieben wurde, dann wollte man natürlich auch Käse veredeln. Schönen Roquefort-Käse oder den Camembert. Aber jetzt hatte man nach Frankreich und nach Großbritannien nicht wirklich Verbindung aufgebaut. Das heißt, damals mussten die Edelschimmelpilze selbst aus der Natur isoliert werden. Und wir haben auch eine Reihe von solchen, das sind alles Penicillien, Penicillium Camemberti, Penicillium Roqueforti, Blauschimmelkäse. Die schlummern bei uns alle in der Sammlung, aber jetzt haben wir weniger den Bezug, dass wir sozusagen für die Lebensmitteltechnologie arbeiten. Es ist sehr schön kühl, wir können uns gut aushalten.
Ein paar Schritte und eine weitere Schatzkammer tut sich auf.
Was Sie hier sehen, sind in Weggläsern, also auch die althergebrachte Methode, wie man sie als Hausfrau kennt, aber sehr effektiv auch für die Mikrobiologie. Einzelne Reagenzgläschen, Röhrchen mit unterschiedlichen Nährmedien, bis zu 50 verschiedene Nährmedien, weil ja hier die Pilze metabolisch aktiv sind. Das heißt, der Stoffwechsel ist hier aktiv. Die sind nicht im Schlaf und müssen am Leben gehalten werden. Und zwar, wenn man hier mal so was aufmacht. Und was Sie hier sehen, sind diese typischen Fusariumfarben. Die sind so pink bis Bordeauxfarben. Das sieht man. Also man kann in Schwärmen geraten, wenn man den Fusarium sieht. Der ist nur leider sehr böse, weil er auf Pflanzen geht und auch Menschen.
Von Pilzen kann man viele Geschichten mit tödlichem Ausgang erzählen. Es trifft Patienten und unkundige Pilzsammler. Pilze sind für Förster, Gärtner, Winzerinnen und Bauern ein Übel. Sie vernichten ganze Ernten. Pilze können Ameisen in Zombies verwandeln und Fledermäuse killen. Auch haben manche Pilze sozusagen zwei Gesichter. Sie töten Lebewesen, andere retten sie. Das alles hat Pilzen ein eher negatives Image eingebracht. Zu Unrecht. Die große Gruppe der Schimmelpilze ist belegt dafür.
Die wenigsten davon machen ja krank. Die meisten sind ganz normale, harmlose Besiedler des Bodens.
Vielleicht liegt es daran, dass Pilze ihr Werk meist im Verborgenen verrichten, da sie so lange wenig positive Beachtung gefunden haben.
Wir haben gerade erst begonnen, an der Oberfläche des Wissens über diese unglaubliche und vielfältige Gruppe von Organismen zu kratzen.
Heißt es im ersten Zustandsbericht über die Pilze der Welt, der Ende 2018 von den Royal Botanic Gardens in Kew veröffentlicht wurde. Für State of the World's Fungi haben Forscher aus 18 Ländern das aktuelle Wissen über Pilze zusammengetragen. Sie sind überzeugt, dass einige Probleme der Welt mit Hilfe von Pilzen gelöst werden können.
Fuchsiger Rötelritterling, fransiger Wulstling, Frauentäubling. Von Vielfalt und Begabungen der Pilze.
2,2 bis 3,8 Millionen Pilzarten gibt es weltweit. Aber erst 120.000 Pilzarten sind wissenschaftlich beschrieben. Moderne und kostengünstigere Gensequenzierungsmethoden treiben die Identifizierung voran. Jährlich werden derzeit 2000 neue Arten entdeckt, sagt der Weltpilzbericht aus London.
Es gibt eine hohe Biodiversität, davon hören wir immer. Wir reden immer von Biodiversität als der Diversität der für uns sichtbaren Organismen. Aber die Diversität der sichtbaren Organismen insgesamt sind 0,2% aller Organismen.
Erika Kothe, Mikrobiologin an der Universität Jena und Pilzexpertin. Auch wenn wir noch zu wenig über Pilze wissen, zumindest haben sie inzwischen einen angemessenen Platz in der Systematik des Lebens zugewiesen bekommen. Pilze gehören zu den Eukaryonten. Das sind alle Lebewesen mit echtem Zellkern und Zellgliederung. Die Gruppe umfasst viele Reiche: Menschen, Tiere, Pflanzen, Algen. In alten Botanikbüchern finden sich Pilze bei den Pflanzen, doch sie machen keine Photosynthese. Im Supermarkt liegen sie im Gemüseregal. Definitiv der falsche Platz.
Pilze sind sozusagen an der Spitze dieser Entwicklung von Eukaryonten, die Schwestergruppe der Tiere. Also es sind auch keine Tiere, die Fleischtheke wäre falsch, aber immerhin näher mit den Tieren verwandt als noch mit den Pflanzen.
Die Vegetationskörper der meisten Pilze bestehen aus Zellfäden, mikroskopisch feine Hyphen, die ein Myzel, ein weit verzweigtes Netz im Boden bilden. Das sehen wir aber nicht. Wir sehen höchstens die Fruchtkörper, zum Beispiel den Hut, den der Fliegenpilz oder die Marone tragen. Dabei verfügen Pilze über echte Größe, wie ein in den USA entdeckter rekordverdächtiger Pilz zeigt. Ein sogenannter Hexenring, weil seine Fruchtkörper sich kreisförmig ausbreiten.
Dieser Hexenring war 3 Meilen, also 5 Kilometer im Durchmesser. Und deshalb hat man ausgerechnet, dass es nicht nur der flächenmäßig größte, sondern wenn man die ganzen im Boden verteilten kleinen filamentösen Hyphen, die haben nur 3 Mikrometer Durchmesser, sieht, sogar der schwerste und wahrscheinlich auch der älteste Organismus, weil er so lange gebraucht hat, um zu wachsen, ist.
Die Professorin hat kurz ihr Büro verlassen. Sie zeigt auf eine riesige Buche mit vollem grünem Blattwerk. Gleich daneben ein Schild, das den Baum als Naturdenkmal ausweist. Am Fuß des dicken Stammes ein Lackporling.
Dieser Pilz ist ein Weißfäulepilz, der kann also Lignin abbauen. Und das heißt, er hat dieses Naturdenkmal, die wunderschöne Buche über uns, eigentlich schon zerstört. Die muss gefällt werden, das ist sehr schade, aber sie würde irgendwann umstürzen, weil er sie von innen sozusagen auffrisst.
Weißfäulepilze sind ein Forschungsobjekt der Wissenschaftlerin. Mikrobielle Kommunikation ist das Forschungsgebiet von Erika Kothe.
Vielleicht können wir es uns am besten in einem Gleichnis vorstellen. Wenn ich mit meinem Hund durch den Wald gehe, dann riecht er an einem Häufchen eines anderen Hunds. Weiß, das war ein Rüde, der ist aggressiv, dem gehe ich nächstes Mal lieber aus dem Weg. Der war heute Morgen baden in der Ilm. Er kriegt von seinen Herrchen und Frauchen Leckerlis und das Frauchen ist schwanger. Das ist für uns unvorstellbar, das aus einer reinen Duftmarke zu erkennen. Aber das sind alles bekannte Signalmoleküle, die der Hund wahrnehmen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Pilze kommunizieren mit Bakterien im Boden, mit Pflanzen, mit Tieren, mit allen anderen Organismen, dann muss es eine Vielzahl an einerseits Erkennungsmolekülen geben, aber auch andererseits produziert er selbst natürlich auch solche Signalmoleküle. Und das ist mikrobielle Kommunikation, also die Interaktion zwischen Organismen durch chemische Infochemicals. Und da ist mal so ein Wurzelquerschnitt mit der Mykorrhiza. Die bildet einen Mantel, einen Hyphenmantel rund um die Kurzwurzeln des Baums?
Die Mikrobiologin forscht zur Mykorrhiza-Symbiose. Über 90% der Landpflanzen leben in einer solchen Verbindung mit Pilzen, bei der die zarten Pilzfäden mit den feinen Wurzeln der Pflanzen in Kontakt sind. Eine Geschäftsbeziehung zum gegenseitigen Vorteil. Tausche Mikronährstoffe, Phosphat und Stickstoff gegen Photosyntheseprodukte.
Es ist gezeigt worden, dass bis zu 30% der Netto-Photosyntheseprodukte abgegeben werden über die Wurzel an die Symbiosepartner. Das ist richtig teuer für die Pflanze. Es muss der Pflanze so viel wert gewesen sein in der Evolution, mit Wasser und Nährstoffen versorgt zu werden, dass sie dieses Investment tätigt.
Viele Waldpilze sind an einen bestimmten Wirt gebunden. Birkenpilz, Lärchenröhrling, Der Name verrät es schon. Aber der Pilz, der auf einen Wirt spezialisiert ist, versorgt nicht nur einen einzelnen Baum.
Der wächst im Boden ja weiter. Und wenn er die nächste Buchenwurzel trifft, kann er auch eine andere Buche besiedeln. Mit Ausläufern desselben Myzels. Das heißt, letztendlich ist das ein Netzwerk im Boden, das die Bäume untereinander verknüpft und den Nährstoffaustausch und den Wasseraustausch insbesondere reguliert, sodass nicht ein Baum im zu feuchten steht und der andere kein Wasser hat oder Stickstoff oder Phosphor.
Die Sprache der Pilze zu verstehen, kann auf weite Sicht nützlich sein.
Einerseits kann man natürlich insbesondere bei den Mykorrhizapilzen, wenn man verstehen würde, welche Signalmoleküle tatsächlich ausgetauscht werden müssen zwischen Baum und Pilz, die dafür notwendig sind, dass am Ende Fruchtkörper des Pilzes gemacht werden können, also Steinpilze, könnte ich ja vielleicht den Steinpilz in Kultur nehmen, was ich jetzt nicht kann. Ich muss ihn sammeln.
Auch wäre es dann irgendwann möglich, kostbare Trüffeln zu züchten. Allerdings ist es kompliziert, die Fruchtkörperbildung zu entschlüsseln. Mit dem Weißfäulepilz, den Erika Kothe studiert, kann man das ganz gut, denn er bildet Fruchtkörper auch auf Nährmedien im Labor.
Das Interessante an diesem Pilz ist, in der Natur gibt es über 23.000, was wir beim Mensch als Geschlechter bezeichnen würden. Und die müssen sich ja gegenseitig erkennen. Und an diesem System, das über Pheromone funktioniert, arbeiten wir.
Je besser man die Sprache der Pilze versteht, je gezielter kann man eingreifen, wenn Böden aus dem Gleichgewicht sind, weil sie intensiv genutzt oder verunreinigt wurden. Auf einer Brache wächst relativ schnell Gras. Aber bis der Boden wieder seinen ursprünglichen, fruchtbaren Zustand erreicht hat, dauert es 40 Jahre. Mit Mykorrhiza-Impfungen kann man diesen Prozess beschleunigen. Erika Kothe nennt ein anderes Beispiel.
Wir haben Testflächen in schwermetallbelasteten Flächen in der Nähe von Gera.
Die Flächen des ehemaligen Uranbergbaugebietes wieder zu begrünen oder aufzuforsten, ist eine Herausforderung.
Aber mit den richtigen Mykorrhiza-Pilzen kann ich auch Metalle zurückhalten, die gar nicht an die Pflanze geliefert werden, sodass die Pflanzen besser wachsen können.
Die Schwermetalle sollen in den Pilzen bleiben oder in und an Bakterien abgelagert werden. Auf die belasteten Flächen werden Bäume und krautige Pflanzen gesetzt. Das schützt den Boden vor Erosion.
Das sind diese aberntbaren Bäume, die so nach 7 Jahren in der Regel abgeerntet werden und diese ganze Stammmaterial entweder verbrannt oder auch zu Bioethanol vergoren werden kann.
Weniger Fleisch, mehr Gemüse und Pilze.
Pilze versorgen nicht nur Pflanzen mit Nährstoffen, auch den Menschen. Für Veganer und Vegetarier sind sie ideal. Pilze sind Eiweißlieferanten, enthalten Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente. Der Weltpilzbericht von Kew Gardens sieht in Pilzen einen wichtigen Beitrag zur Nahrungssicherheit. Die Wissenschaftler schreiben, dass der Weltmarkt für Speisepilze wächst. Der jährliche Umsatz wird auf 42 Milliarden US-Dollar geschätzt. Unangefochtener Champion ist in Deutschland der Kulturchampignon. Jede Person isst rund 2 Kilogramm Champions pro Jahr. Denkt man an die über 35 Kilogramm Schweinefleisch, die verzehrt werden, ist da noch Potenzial nach oben.
Ja, wir züchten Pilze, die auf Holz wachsen. Und solche Pilze, die auf Holz wachsen und sich züchten lassen, sind auch die, die zumeist seit einigen tausend Jahren schon in China, in Asien, den Kaisern geschmeckt haben.
Ronald Schulz züchtet Edelpilze im brandenburgischen Werneuchen vor den Toren Berlins. Bevor der promovierte Biologe vor 2 Jahrzehnten mit der Pilzzucht begann, hat er unter anderem im Bundesforschungsministerium gearbeitet. Er sagt, den Shiitake habe er als erster in Brandenburg gezüchtet.
Hier sehen Sie die Frischpilze, das sind die Austernpilze, das sind die Shiitake.
Ronald Schulz züchtet, erforscht und verkauft Pilze. Außerdem betreibt er eine Destillerie.
Viele Pilze, die wir züchten, haben solche exotischen Namen wie Shiitake, Hiratake, Enokitake. Lingqi, Reishi. Im Herbst und im Frühjahr machen wir noch die Igelstachelbärte. Die kennt man auch als Pompon-Pilze mit einem hervorragenden Geschmack. Dann haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Pilzen, die wir ausschließlich verwenden zur Herstellung von Kapseln und Tabletten.
Ackerflächen sind knapp. Ressourcen wie Wasser und Humus kostbar. Pilze sind bescheiden. Sie wachsen auf Abfallsubstraten wie Kaffeesatz, Stroh oder Buchenspänen in mehrstöckigen Regalen.
Wir haben hier verschiedene Klimakammern, wo die verschiedenen Pilze drin wachsen. Wir haben, wie es von innen ungefähr aussieht, über Zeitschaltuhren wird das Licht gesteuert. So sehen die Substratblöcke aus. Die müssen
zwei-, dreimal kann man die Blöcke aus Buchenspänen abernten.
Das restliche Buchenholzsubstrat ist dann sozusagen verbraucht. Das können wir hervorragend nutzen als Bodenverbesserungsmittel auf unseren Kompost oder weiß ich nicht. Wir haben aber indessen in Zusammenarbeit mit einem Institut der Humboldt-Universität seit vielen Jahren ein Projekt, wo wir aus den abgeernteten Pilzblöcken Enzympresssäfte herstellen. Die kommen gegenwärtig versuchsweise in Biogasanlagen und erhöhen die Methanproduktion um nahezu 10%.
Fast 100% der in Deutschland produzierten Edelpilze werden ökologisch produziert, ohne chemische Pflanzenschutzmittel oder mineralische Dünger. Was gibt Ronald Schulz zu den Buchenspänen?
Weizenkleie ist dabei und etwas Kalk.
Nur mit dem Substrat kann es schon mal schwierig werden. Das muss thermisch behandelt werden.
Gerade was, wenn Holz oder Getreide aus dem biologischen Anbaubereich stammt, das ist dermaßen belastet mit Schimmelpilzen, das kriegen wir fast nicht mehr steril. Das wird also immer schwieriger.
Baustoff der Zukunft, die Stabilität des Myzels.
Wir, das heißt Architekten, Ingenieure und alle anderen Leute, die am Bauen selbst beteiligt sind, sind immerhin für 40% aller CO2-Abgasemissionen verantwortlich. Und ich glaube, dass wir uns langsam anfangen müssen, Gedanken darüber zu machen, wie wir Alternativen entwickeln können, um diesen CO2-Ausstoß zu limitieren bzw. ganz aufzuheben.
Professor Dirk Hebel hat ein großes Ziel: nachhaltiges Bauen. Knappe Rohstoffe wie Sand sollen eingespart werden. Materialien auf Erdölbasis sollen durch Materialien ersetzt werden, die im biologischen Labor entstehen. Für dieses Ziel arbeitet der Architekt vom Karlsruher Institut für Technologie mit Architekten, Ingenieuren, Biologen, Chemikern und Materialwissenschaftlern in Karlsruhe, Zürich und Singapur zusammen.
Und auf der Suche nach einem alternativen Material, das Druckkräfte aushalten kann, sind wir dann irgendwann auf das Pilzmycelium gestoßen als biologischen Kleber.
Der Ausgangsstoff, zum Beispiel Holz oder Getreideabfälle, wird von den fädigen Pilzzellen, den Hyphen, durchwachsen und zusammengehalten.
Und Pilze haben die unglaubliche Eigenschaft, wenn sich zwei solcher Hyphen treffen, dass sie nicht über oder untereinander wachsen, sondern durcheinander hindurch wachsen. Und Sie können sich vorstellen, dass dadurch ein unglaublich dichtes und sehr verwobenes und sehr stabiles Netzwerk entsteht. Und dieses Netzwerk ist im Endeffekt das, was uns interessiert als Ingenieure und Architekten, weil das eine gewisse Stabilität darstellt.
Ein erster Erfolg hat sich inzwischen eingestellt. Die Pilzziegel, die vor 4 Jahren gezüchtet wurden, hatten noch eine Druckfähigkeit, die 100-mal schlechter als die eines normalen gebrannten Ziegelsteins war.
Mittlerweile liegen wir in Bereichen, die wesentlich höher sind. Wir kommen fast dran an den Ziegelstein.
Damit das Pilzmyzel wächst, braucht es ordentlich Futter.
Also alles, was im Endeffekt bei der landwirtschaftlichen Nutzung oder Produktion als Abfall anfällt, kann verwendet werden. Wir experimentieren auch mit Schalen, das heißt mit fasrigen Schalen wie Karottenschalen oder Kartoffelschalen. Also all das, was im Endeffekt Stärke oder Zucker enthält und dadurch interessant ist für den Pilz, um zersetzt zu werden.
Dem gewachsenen Pilzmyzel wird durch Erwärmung das Wasser entzogen. Damit stirbt der Organismus ab und niemand muss fürchten, dass der Pilz im Haus wieder erwacht. Noch wird mit den Nahrungs- und Zuschlagstoffen und mit verschiedenen Pilzarten experimentiert. Es wird ein paar Jahre brauchen, bis Mycelmaterial als Alternative für Ziegel, Rigipsplatten und Dämmstoffe auf den Markt kommt. aber erste praktische Anwendungen gibt es schon, erzählt Dirk Hebel. Bei der Schweizer Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt in Dübendorf wurde ein Wohnmodul aus wiederverwertbaren bzw. kompostierbaren Materialien gebaut. Eine Wand ist aus Pilzmyzelmaterial.
Es gab dann einen kleinen Beitrag eines italienischen Fernsehteams, wo dann wirklich der Reporter angefangen hat, so kleine Stückchen aus dieser Wand in den Mund zu schieben und das auch verbreitet wurde, um auch zu beweisen, dass es wirklich total harmlos ist und dass man da keine Angst vor diesem Material haben muss.
Pilze als Tatortreiniger.
Pilze müssen fressen, um zu wachsen. Einige Arten sind dabei nicht wählerisch. Auf ihrem Speiseplan stehen chemische Verbindungen, von denen Menschen mit dem Totenkopf-Piktogramm gewarnt werden. Genau das macht sie weltweit für die Wissenschaft interessant.
Das ist zum Beispiel auch eine Arbeit von uns, wo es auch um das Zusammenbringen von Bakterien und Schadstoffen geht.
Aber im Nordosten von Leipzig liegt der Wissenschaftspark, das UFZ. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat hier seinen Sitz.
Wir studieren vor allem die Effekte von Pilzen auf Ökosysteme im Moment. Also wir schauen, inwiefern sind Pilzgeflechte wichtig, um Bodensysteme, nachdem sie gestört wurden, wieder ins Normale, in den normalen Rhythmus zurückzubringen. Also inwiefern ist die Resilienz durch Pilze erhöht? Und inwiefern nicht. Das sind die Hauptstudiengebiete. Und darunter gehört eben auch das Austrocknen von Boden oder wenn ein Boden durch einen großen Stress quasi absolut gestört wird.
Dr. Lukas Wick ist auf dem Weg von seinem Büro zum Labortrakt. Er ist Chemiker und Umweltforscher und arbeitet daran, verschmutzte Böden mit biologischen Mitteln zu reinigen. Pilze und deren Interaktion mit Bakterien spielen dabei eine wichtige Rolle.
Das darf man auch nicht öffnen, weil sonst hat man das überall.
Er zeigt Petrischalen, in denen Pilzkulturen angesetzt sind. Fest verschlossen, zum Teil in Alufolie eingewickelt. Sie sollen nicht den Raum kontaminieren.
Und da haben wir eins aus Ölsand in Kanada isoliert. Und das ist ein Bakterium, das kann zwischen pH 4 und pH 14 überleben.
Auch Bakterien sind fleißige Schadstoffbeseitiger. Zurück im Büro erklärt Lukas Wick, warum sie dabei Unterstützung von Pilzen brauchen.
Ein häufiges Problem im Boden ist, dass Schadstoffe deswegen nicht abgebaut werden, weil sie nicht da sind, wo die abbauenden Bakterien sind und umgekehrt. Sie müssen sich das so vorstellen, wie wenn Sie zu einem Geschäft gehen, es ist abends um 10 und der Laden ist zu. Und es trennt Sie eigentlich nur eine kleine physikalische Barriere, nämlich die Glastür, von all dem Essen, was Sie gerne essen möchten. Und ähnlich ist es im Boden drin, sind häufig kleine physikalische Barrieren, sodass die Bakterien nicht zum Schadstoff oder umgekehrt kommen.
Selbst bei einer Besiedlungsdichte von 100 Millionen Bakterien pro Gramm Boden ergeben sich Distanzen, die Bakterien nicht ohne Hilfe überwinden können. Allerdings, in einem Gramm Boden stecken bis zu 5 Kilometer Pilzhyphen. Die könnten bei der Lösung dieser logistischen Aufgabe helfen. Als die Wissenschaftler Pilze und Bakterien unter das Mikroskop gelegt haben, konnten sie sehen,
dass die Bakterien entlang dieser Pilzhyphen wandern. Und wenn man unter dem Mikroskop schaut, sieht das aus wie aus der Luftperspektive, wie wenn Autos entlang einer Autobahn fahren. Und wir nennen das auch das Prinzip der Fungal Highway, die Pilzautobahn.
Doch es geht um mehr als den Transport. Es geht auch um angeregten Bakteriensex. Um horizontalen Gentransfer.
Wenn Bakterien entlang dieser Autobahn, Pilzautobahn wandern, wenn da Gegenverkehr herrscht, dass die automatisch ineinander stoßen müssen und dass man eine erhöhte Kontaktfrequenz hat entlang der Hyphen. Und wir konnten zeigen, dass das tatsächlich so ist, dass ein erhöhter Stau, eine erhöhte Dichte von Bakterien entlang von Pilzhyphen zu einem erhöhten horizontalen Gentransfer führt. Und dass dieser Gentransfer auch die Fähigkeiten der Bakterien erhöhen kann. Also in unserem Fall wurde ein Plasmid, was den Abbau eines Schadstoffs ermöglicht, von einem Bakterium auf das andere übertragen und hat dadurch das andere Bakterium befähigt, den Schadstoff abzubauen.
Bakterien sind Spezialisten beim Schadstoffabbau, Pilze eher Allrounder.
Pilze bauen Schadstoffe unspezifisch ab, das heißt, sie brauchen nicht die passenden Enzyme dazu, sondern sind quasi Universalabbauer.
Zum Beispiel für Chemikalien. 100.000 davon sind im täglichen Gebrauch. Viel zu wenig weiß man darüber, welche Folgen das für die Umwelt hat und inwieweit sie abgebaut werden. Feldversuche der Leipziger Forscher haben gezeigt, dass Bakterien und Pilze auch helfen, Kerosin abzubauen.
Da hatten wir schon gute Erfahrungen gemacht, aber es ist nicht unser Hauptzweck der Arbeit. Also unsere Idee ist mehr, die Grundlagen für die Anwendung zu schaffen und dann das Wissen weiterzugeben an die entsprechenden Spezialisten im Feld.
Medikamente aus der Pilzfabrik.
Pilze haben in der Medizin eine lange Tradition. Schon Ötzi trug einen Birkenporling zur Wundheilung bei sich. Mit Penicillin hat die medizinische Karriere der Pilze eine neue Dimension erreicht. Antibiotika, Immunsuppressiva, Cholesterinsenker – all das produzieren Pilze. Die gentechnische und technologische Entwicklung erschließt weitere Potenziale.
Also Pilze haben eine enorme Fähigkeit, unglaublich interessante Moleküle zu produzieren.
Wir sind noch einmal in Jena. Im Süden der Stadt liegt der Beutenberg-Campus, das Thüringer Forschungszentrum. Mittendrin das Hans-Knöll-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie. Professor Axel Brackhage ist wissenschaftlicher Direktor des HKI.
Das Problem, das wir heute haben, ist, dass wir dringendst neue Antibiotika suchen und auch neue Wirkstoffe, zum Beispiel für die Krebstherapie, die zum Teil auch aus Pilzen isoliert werden. Und gerade in den letzten 10, 15 Jahren haben wir neue Technologien entwickelt.
Die Wissenschaftler haben beobachtet, dass aus der Natur isolierte Pilze unter Laborbedingungen viele Substanzen nicht mehr produzieren. Der ökologische Kontext fehlt ihnen offenbar, der Boden, wo sie umgeben sind von anderen Mikroorganismen.
Auf der einen Seite versuchen wir, dieses Problem zu lösen, indem wir die Pilze gentechnisch verändern, dass wir also mit gentechnischer Manipulation die Gencluster, das sind viele Gene zusammen, die dann zur Biosynthese einer solcher Substanz führen, dass wir diese Gencluster aktivieren, indem wir zum Beispiel konkret Transkriptionsfaktoren modifizieren, dass die aktiviert werden, auch in Monokultur, was normalerweise nicht erfolgen würde.
Und die Forscher versuchen, den ökologischen Kontext der Pilze im Labor zu simulieren. Das geschieht durch die Abkehr von der Reinkultur, der Monokultur. Lange das Primat der Mikrobiologie.
Heute versuchen wir, verschiedene Mikroorganismen zusammen zu kultivieren. Und wenn man das tut und man findet die richtigen, das heißt die Organismen, die miteinander sprechen, dann fangen die an, solche Moleküle zu produzieren.
Die Wissenschaftler vom HKI sind auf der Suche nach neuen Stoffen. Die Resistenzen gegen viele Antibiotika treibt sie um. Viel öffentliches Geld fließt in die Forschung, aber
da ist es eben so, dass die Entwicklung von Antibiotika, da finden Sie nur noch sehr, sehr, sehr wenige pharmazeutische Unternehmen, die daran Interesse haben. Und der Grund liegt darin, dass sie ein Antibiotikum als Patient nur sehr kurz nehmen. Das heißt, es ist in der Regel vielleicht 10 Tage und natürlich auch pharmazeutischen Unternehmen den marktwirtschaftlichen Gegebenheiten unterliegen, dass sie dann lieber natürlich Substanzen produzieren, die bei chronischen Erkrankungen eingesetzt werden. Denken Sie an Blutdruckmedikamente oder denken Sie an Cholesterinsenker, die nehmen Sie 40 Jahre oder 60 Jahre, keine Ahnung. Und so dass das Interesse sehr gering ist, obwohl das Problem der Antibiotikaresistenzen so groß ist.
Ernährung, Gesundheit, Landwirtschaft, Umwelt, nachhaltige Produkte. Pilze werden gebraucht. Und wenn die Pläne der Forscherinnen und Unternehmer aufgehen, haben Pilze eine große Perspektive. Man kann also gespannt sein, was der nächste State of the World's Fungi berichtet. Zu Hause kann die nachhaltige Zukunft sofort beginnen. Züchten Sie Austernpilze auf Kaffeesatz Nur 0,2% der Kaffeebohne landet in der Tasse. 99,8% sind Abfall. Machen Sie was draus.
Pilze, das unsichtbare Potenzial. Das war ein Feature von Constanze Lehmann. Und gleich gibt es hier wie immer die Nachrichten und danach geht's mit in Konzert in die Berliner St. Matthäuskirche mit Werken für Cello und Klavier. Genießen Sie's.